Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Die letzten Tage, die haben den meisten von uns einiges abverlangt. Rekordhitze in Deutschland mit Temperaturen an die 70, das wäre natürlich ein bisschen krass, es sind dann 40 Grad gewesen. Übertreiben müssen wir nicht an dieser Stelle, ne? In vielen Regionen war es auf jeden Fall sehr heiß und auch an diesem Wochenende, da klettern die Temperaturen wieder. Zum Beginn der neuen Woche soll es auch ordentlich warm werden. Deshalb sprechen wir heute ganz konkret darüber, wie können wir uns schützen? Wie bleiben wir trotz Hitze gesund und wie halten wir unser Zuhause kühl? Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen aus den letzten Tagen. Rufen Sie mich an. 0800 2254 2254, das ist unsere Nummer. 0800 2254 2254, oder schicken Sie uns doch auch gerne eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich freue mich über Gäste, die uns helfen können, nicht nur einen kühlen Kopf zu bewahren. Dorothea Galandi-Zabo ist Architektin aus Erfurt und Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Thüringen. Sie kann uns sagen, wie man dafür sorgt, dass die Hitze draußen bleibt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie kühlen Sie denn Ihre Umgebung?
Im Wesentlichen durch eine Nachtlüftung. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns im Moment bleibt. Dafür zu sorgen, dass wir möglichst eine Durchlüftung der aufgeheizten Wohnräume herstellen können. Und das ist im Moment, oder beziehungsweise in den letzten Tagen war das so, eigentlich in der zweiten Nachthälfte nur möglich, dass es da erst nennenswert abgekühlt ist.
Da können wir gleich nochmal ausführlich drüber sprechen. Da gibt es ja, habe ich auch das Gefühl, so Streit, wann wird eben richtig gelüftet, wie wird richtig gelüftet. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen und wir werden das natürlich heute ausführlich dann nochmal besprechen und gucken, wie man es richtig macht und überhaupt, was jede zu Hause machen kann, damit es kühl bleibt. Und Fragen zu gesundheitlichen Aspekten wird der Allgemeinmediziner Dr. Ralf Krolewski beantworten. Er ist Mitglied in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und bietet auch eine Klimasprechstunde an. Guten Morgen, Herr Dr. Krolewski.
Ja, guten Morgen.
Sie haben ja gerade Urlaub, aber ganz allgemein gefragt, merkt man heiße Tage in den Praxen? Kommen da mehr Patientinnen und Patienten, weil die Hitze ihnen gesundheitlich zu schaffen macht?
Ja klar, die Praxen und die Krankenhäuser haben mehr Inanspruchnahmen und der Rettungsdienst, das ist auch für Deutschland nachgewiesen mit Daten von Millionen Versicherten der AOK Rheinland-Hamburg aus acht Städten und Regionen. Und in Hausarztpraxen, ich bin Allgemeinarzt, steigt dann die Inanspruchnahme über alle Krankheitsbilder und auch auf psychische Störungen um 50% an.
Psychische Störungen auch?
Ja, Unruhe, Schlafstörungen, Nervosität und psychische Erkrankungen verschlechtern sich, also Depressionen und auch Verhaltensstörungen. Wir wissen, dass Hitze und bei Hitzewellen Aggressionen zunehmen können. Und dann gibt es auch ein verändertes Trinkverhalten. Also wir haben sehr viele alkoholbedingte Störungen bei Hitzewellen. Das sagen die Daten, die wir aus dieser genannten Studie haben in Deutschland aus 8 Regionen. Das ist Hamburg, Köln, Düsseldorf, Essen, Aachen, Köln und der Oberbergische Kreis, wo ich niedergelassen bin.
Also warum uns die Hitze so zu schaffen macht, was da in unserem Körper passiert und wie wir uns da eben richtig schützen sollten, darüber werden wir heute Vormittag sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur. Meine Gäste beantworten natürlich auch gerne ihre Fragen und uns interessiert natürlich auch, wie sie mit den hohen Temperaturen der letzten Tage umgegangen sind. Vergangenen Mittwoch, da war der bisher heißeste Tag des Jahres. In mehreren Bundesländern war es so warm wie nie zuvor. Dr. Krolewski, wie ist das denn eigentlich? Ab was für Temperaturen wird es für uns schwierig? Ab wann muss ich aufpassen?
Ja, es gibt da viele Erfahrungen und Studien. Ist so, als biologische Wesen sind wir gewohnt, in einer kühleren Umgebung zu leben und Wärme abzustrahlen, weil wir durch unsere körperlichen Aktivitäten, das sind Organfunktionen und vermehrt, wenn wir die Muskeln in Anspruch nehmen, Wärme abstrahlen und der Körper, der eine konstante innere Temperatur braucht, würde überwärmen, wenn es keine Abstrahlung gibt. Und wenn die Umgebungstemperatur zunimmt und gewisse Schwellenwerte überschreitet, dann kommen wir in einem Hitzestress, im Versuch der Körper mit Anpassung zu darauf zu antworten, und zwar, was wir alle wissen, wir fangen dann an zu schwitzen. Es wird also ein komplexes System der Thermoregulation aktiviert. Das ist Arbeit und manchmal Stress für den Körper. Und es gibt Schwellenwerte, ab wann dieser Stress und diese Belastung durch erhöhte Umgebungstemperaturen auch gesundheitlich gefährlich ist. Und diese Schwellenwerte sind für Deutschland und auch in Europa so definiert, für normale, gesunde Menschen ab einer gefühlten Temperatur, da spielt dann auch die Luftfeuchtigkeit und nicht nur die Raumtemperatur eine Rolle, ab 32 Grad aufwärts Stufe 1 und das als Stärkewärmebelastung und ab 38 Grad Warnstufe 2, das ist extreme Wärmebelastung. Und für Senioren und Risikogruppen gelten schon niedrigere Schwellenwerte. Wir können sagen ungefähr 4 Grad weniger. Eine Sterblichkeit nimmt zu, auch schon im Bereich unter 28 Grad, langsam und stetig. Und wenn wir in den Warnstufen sind, dann wird es gefährlich und dann müssen wir uns aktiv schützen.
Was sind denn das für Signale, wo ich merke, eine Überhitzung droht? Also klar, Schwitzen, roter Kopf, aber das hält ja die eine oder der andere dann auch noch für normal und ist wahrscheinlich auch normal. Sie haben ja gerade eben von den Mechanismen gesprochen, die unseren Körper darunter kühlen. Aber ab wann sind das Signale, wo ich sage, ja, jetzt muss ich hier wirklich aufpassen?
Also wichtig ist erstmal zu spüren, ob man ein Wohlbefinden hat. Das kennen wir ja alle, ob wir uns wohlfühlen. Und wenn die Wärmebelastung zunimmt, dann kommt erstmal Unwohlsein, Müdigkeit, schnelle Erschöpfung. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie arbeiten, wenn Sie jetzt eine sitzende Tätigkeit haben, haben Sie eine Arbeitsschwere von 200 Watt. Schwerste körperliche Arbeit hat 500 Watt und also Berufe, die eine leichte bis mittelschwere körperliche Tätigkeit haben, 300 Watt. Nehmen wir an, jemand arbeitet im Pflegebereich bei 300 Watt, dann wird er ab 30 Grad gefühlter Temperatur schon eine Leistungsminderung von 40% haben. Also man ist nicht mehr leistungsfähig. Es nehmen dann auch Konzentrationsschwierigkeiten zu. Wenn dann der thermische Stress zunimmt, dann nimmt das alles zu, man wird müde und in der Extremsituation erhitzt sich der Körper, das heißt die Körpertemperatur steigt an bis zu 42 Grad. Es können starke Kopfschmerzen auftreten und Bewusstseinsstörungen und das sind Alarmzeichen für einen drohenden Hitzekollaps. Das ist also das gefährlichste Ereignis unter einer Hitzebelastung. Und dann droht Lebensgefahr, wo Sofortmaßnahmen erforderlich sind. Das heißt, wir haben eine steigende gesundheitliche Beeinträchtigung. Und was man dazu noch sagen muss, in Deutschland wird oft die Hitze als ein Problem nur von Flüssigkeit angesehen, was nicht ganz stimmt, weil Hitze auf den Körper hat, stört Zellfunktionen und fördert Infektionen auch. Deshalb während einer Hitzewelle gibt es häufiger Lungenentzündungen mit Krankenhausaufnahmen und alle Organsysteme können belastet sein, sodass dann es zu komplexen Abläufen im Hitzestress im Körper kommt, sodass 7 lebenswichtige Organe vom Gehirn, Herz, Nieren dann ausfallen können und überbelastet sein können.
Wir werden das alles nochmal so ein bisschen aufschlüsseln nachher, weil wenn wir jetzt alles auf einmal erzählen, dann kann man sich das natürlich schlecht merken und dann vielleicht auch weniger nachvollziehen, worauf man eben alles achten muss. Also wir gehen nachher nochmal ein bisschen in Ruhe den Körper um und sehen, wie der mit der Hitze zu kämpfen hat. Soweit soll es ja gar nicht kommen und deshalb fängt es natürlich damit an, dass man als erstes versucht, irgendwie zu Hause die Hitze draußen zu halten und deshalb ist auch Dorothea Galani-Zabo bei uns, die ist Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Thüringen und Architektin. Sie haben gerade schon gesagt, Frau Galani-Zabo, wichtig ist natürlich das Lüften und da gibt es unterschiedliche Methoden. Jetzt gibt es wieder einige, die sagen, ich mache am besten die ganze Zeit die Fenster auf Kipp und lasse vielleicht Ventilatoren laufen. Wie halten Sie das?
Grundsätzlich glaube ich, gibt es im Gebäudebereich sehr viele unterschiedliche Situationen. Also es ist ein Unterschied, ob ich in meinem Büroraum sitze und dort arbeiten will oder ob ich mein Einfamilienhaus eigentlich den ganzen Tag gar nicht betrete und da niemand zu Hause ist. So, dass man eigentlich da immer sehr speziell drauf reagieren muss. Also der Büroraum, in dem ich arbeite, da werde ich als erstes dafür sorgen, dass möglichst wenig Hitze reinkommt, indem ich bestenfalls die direkte Sonneneinstrahlung durch eine Verschattungsmaßnahme vermeiden kann. Das Vermeiden ist, glaube ich, das erste Gebot der Stunde, wenn es draußen so furchtbar heiß wird. Sonneneinstrahlung ist erstmal der Energieeintrag, der durch das Fenster in den Raum reinkommt. Und der hat zur Folge, dass sich natürlich Bauteile aufhitzen. Also alles, was Wärme speichern kann, der Fußboden, die Wände, wird durch die Sonneneinstrahlung zusätzlich erwärmt, also zusätzlich zu der allgemeinen Lufttemperatur. Jetzt will ich natürlich nicht den ganzen Tag im Dunkeln sitzen. Das geht auch nicht. Und wir wissen es, ein kleiner Luftzug ist immer angenehm, wenn hohe Raumtemperaturen sind. Das befördert, denke ich, unsere Verdunstungskühle am Körper. Deshalb würde ich nicht die Fenster kategorisch geschlossen halten in dem Büroraum. Während ich aber zu Hause, wenn ich morgens mein Zuhause verlasse, kann ich die Fenster schließen, kann dafür sorgen, dass eben weder die warme Luft reinkommt, noch die Sonneneinstrahlung. Und so vermeiden, dass die Aufheizung insgesamt reduziert bleibt, bis ich dann wiederkomme. Und dann gegen Abend, wenn es dann auch wieder abkühlt, durch den Luftaustausch eine angenehmere Situation wiederherstellen kann.
Und Sie haben ja auch gesagt, am besten ist es im Prinzip nachts zwischen 2 und 6 zu lüften. Wobei, wenn man in der Stadt wohnt, ist das auch ein bisschen schwierig, ne? Wenn da der Verkehr vorbeirattert.
Ja, das ist richtig. Es gibt viele Einflussfaktoren, wo man sagt, ja, kann ich, das kann ich machen und der andere kann es aber nicht machen. Also wohne ich im Erdgeschoss in einer kritischen Gegend vielleicht, dann habe ich auch einen Einbruchschutz, den ich gewährleisten muss, damit ich auch ruhig schlafen kann. Da kann ich auch nicht alle Fenster aufreißen in der zweiten Nachthälfte. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele unterschiedliche Situationen. Es ist auch im Erdgeschoss wesentlich angenehmer, voraussichtlich von den Temperaturen her, als wenn ich unterm Dach wohne. Unterm Dach kann ich aber meine Fenster gut aufreißen, es sei denn, ich habe nur Dachflächenfenster und keinen Regensensor, der dafür sorgt, dass es, falls es mal regnet, dann die auch wieder schließen. Man muss da, glaube ich, sehr individuell hingucken, was kann ich machen.
Wir können direkt mal individuell nachfragen, nämlich okay. In Bayern, in Kitzing, bei Frau Ziegler. Guten Morgen, Frau Ziegler.
Guten Morgen, Frau Ziegler.
Guten Morgen.
Können Sie Ihr Radio einmal ausschalten?
Ja, ich habe es gerade gemacht.
Sehr gut.
Ich habe es gerade gemacht.
Frau Ziegler, wie war das?
Ich muss aufatmen, weil ich gerade zum Telefon bin.
Okay, sehr gut. Erstmal kurz durchschnaufen, kein Problem, gerade wenn es warm ist. Da soll man ja auch jetzt sportliche Herausforderungen ein bisschen meiden. Frau Ziegler, wie war das diese Woche bei Ihnen?
Es war einfach eine Katastrophe, weil ich bin chronisch krank, also ich bin schwer chronisch krank. Ich lebe in einer Behinderteneinrichtung in Bayern. Ich kann auch gerne den Namen nennen, also es ist überhaupt kein Geheimnis. Und ich wohne da im 6. Stock zurzeit, weil die einen Umbau haben in dieser Einrichtung. Es ist eine Bauphase und da musste ich vom 3. in den 6. ziehen. Und ich bin auf der Seite, wo nachmittags, ich habe ein einziges Zimmer, und ich bin auf der Seite, wo nachmittags im 6. Stock dann die Sonne dann direkt da steht, weil das Gebäude ja hoch ist und ich kann nicht ausweichen. Es ist eine Katastrophe die Woche.
Und wie
hat's? Auch nicht einen Ventilator, weil das scheitert bei mir gerade an finanziellen Ressourcen, weil ich das hier außer, dass diese Maßnahme für mich hier finanziert wird, ich Grundsicherung bekomme hier. Ja? Also innerhalb einer Einrichtung, die dann noch weniger ist vom Regelsatz als draußen. Und ich kann mir gerade auch keinen Ventilator leisten. Also was das ein bisschen, die Einrichtung stellt keinen Ventilator zur Verfügung. Obwohl hier, wir sind ja nur ein paar Bewohner, die auf dem 6. Stock wohnen müssen. Ja. Und ich meine, da bin ich auch diejenige, die da am sensibelsten ist und am meisten chronisch krank ist, körperlich krank ist.
Wie hat sich das denn bei Ihnen dann bemerkbar gemacht, also diese
so,
Hitze?
Wie Sie am Anfang geschildert haben. Also Schlafprobleme, also die 3 Nächte, wo so habe ich die Hälfte geschlafen. Unruhe, dass es meine Krankheitssymptome noch verschlechtert hat. Ich habe auch große Probleme, also ernährungsmäßig, wo ich kann viele Sachen nicht essen. Und dann muss ich mich zum Teil selber versorgen hier in der Küche, die auch auf dem Bereich ist, wo als Speisesaal genutzt wird. Da ist es auch viel zu warm, um da sich dann noch was zu machen. Also es hat sich alles bei mir dann in dieser Woche nochmal verschlechtert. Und es ist sogar so weit gegangen, dass ich jetzt gestern hier als Folge von diesem Stress mit dem Einrichtungsleiter dann noch einen Streit hatte über die Situation, ja.
Und da lässt sich tatsächlich nichts erreichen, also keine Änderung.
Weil die Einrichtung so an der Grenze ist, durch die Covid-Geschichte und durch diesen Umbau, den sie schon seit 1,5 Jahren machen. Also der zweite Abschnitt läuft jetzt wieder ein Jahr, deswegen muss ich eben umziehen. Die Einrichtung ist selbst so an der Grenze, dass die ihre Sachen gar nichts mehr schultern können.
Herr Krolewski, da sind Sie wahrscheinlich als Arzt auch gleich alarmiert.
Ja, es ist wirklich, es ist nichts übertrieben. Ich weiß, wie es alles klingt. Es ist überhaupt nicht übertrieben. Es ist auch bei mir die Regierung von Unterfranken, das ist die Rechts- und Fachaufsicht über der Heimaufsicht sogar eingeschaltet, weil so viele Probleme und trotzdem haben wir hier keine Lösung und keine konkreten Maßnahmen, die die Situation verbessern, erleichtern würde.
Frau Ziegler, ich will mal kurz, lassen Sie uns mal kurz hören, was Herr Krolewski dazu sagt, zu Ihrer Situation.
Ja, Frau Ziegler, das muss uns betroffen machen und das betrifft nicht nur Sie, das betrifft Millionen von Menschen in Deutschland, auch in sozialen Einrichtungen, Menschen mit chronischer Erkrankung, auch Medikation, die in einen wahnsinnigen Hitzestress geraten. Und das zeigt, dass die Aufgabe eigentlich gegeben ist. Das sind auch die Empfehlungen, dass Einrichtungen wie bei Ihnen der Träger und auch in Gesundheitseinrichtungen und auch die Kommunen aktiv Schutzmaßnahmen ergreifen, organisatorisch, um Menschen wie Sie zu schützen, aus dem Stress rausholen. Zum Beispiel Ventilatoreinsatz mit Hautbefeuchtung ist eine Basismaßnahme und kann die gefühlte Temperatur um 3 bis 4 Grad senken. Dann brauchen Sie entsprechende sowas in Ihrem Zimmer. Dann brauchen Sie Personen, die Sie ansprechen können, die sich um Sie kümmern. Und wenn Sie in zu großen Hitzestress kommen, dann brauchen Sie einen kühlen Zufluchtsort, auch organisiert durch die Einrichtung oder in Ihrer Kommune. Und das sind die modernen Schutzkonzepte, die Menschen das Leben retten können oder auch von einer Verschlechterung ihrer Erkrankung. Also Ihre Schilderung, vielen Dank, ist ganz wichtig. Die muss auch in den Ohren klingeln der Verantwortlichen, weil die Hitzewelle ist ja ein großflächiges Ereignis. Der Deutsche Wetterdienst hat jetzt gemeldet, an 65 Messstationen jetzt sind alle Rekordwerte in Deutschland übertroffen worden. Also es betrifft von Norden bis Süden in Deutschland alle und wir haben Millionen von Menschen in ihrer Situation.
Eine Mail kommt an dieser Stelle von Frank Reginald Wolf aus dem Harz. Er hat noch einen Tipp. Er schreibt nämlich, ich habe längere Zeit in den Tropen gelebt und hatte nachts Probleme mit der großen Hitze. Deshalb legte ich mir nachmittags nasse Bettlaken gefaltet ins Gefrierfach, die mir in der Nacht dann eine gewisse Linderung verschafft haben. Kann das tatsächlich ein Tipp sein auch, Herr Krolewski?
Ja, richtig, das ist hilfreich. Ja, dann brauchen Sie einen Kühlschrank oder Sie brauchen auch Hilfspersonen, die das machen, also im Pflegebereich. Das betrifft auch die Ernährung, die zur Verfügungstellung von Getränken und die Überwachung der Situation. Also das sind eigentlich Basismaßnahmen und die gehören eigentlich zum Einmaleins von Hitzeschutzkonzepten in Einrichtungen. Gerade in Bayern, ich habe ja eben vernommen, dass Sie in Bayern sind, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gab es Pilotprojekte mit Aktionsplänen, zum Beispiel für Pflegeeinrichtungen. Es gibt Fortbildungsmaterialien für Mitarbeiter der Pflege. Da ist schon viel passiert. Das ist vom Bund gefördert worden und alle Einrichtungen sollten sich damit beschäftigen.
Frau Ziegler, dann vielen Dank, dass Sie angerufen haben und ich hoffe, dass es eine Lösung für Sie gibt und Sie doch eine Lösung finden werden. Danke Ihnen, alles Gute. Und jetzt ist Gerd Schütze aus Leipzig dran. Guten Morgen. Herr Schütze, wie haben Sie die letzten Tage erlebt?
Ja, zur Stelle bin ich. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, indem sich auch die Gedanken wieder gedreht haben, das neu zu betrachten. Erst sterben die Bäume oder sind gar nicht mehr da, Biosphäre gehäutet. Und dann stirbt oder leidet der Mensch. Ja, und die Energie, die wir nicht abgeben können, die schleppen wir mit uns rum. Und dann unsere eigene Motorik ist dann beeinträchtigt. Die Motoren fühlen sich zwar wohl, aber unsere eigene Motorik und desto dicker werden auch dann die Menschen im Beton. Ich habe dann hier, hatte das mal versucht am Fenster, Alufolie mit der Mattenseite nach außen, dass es keine sogenannte Verkehrsgefährdung gibt, Blendung und so. Mit der Reflexion Und dass die Wärme erst gar nicht durchs Fenster kommt und das Fenster erst erwärmt, damit sie drinnen reflektiert werden kann und wieder raus, wie es vom Mietrecht, das noch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen hinterherhängt, so vorgeschrieben ist, dass man eben als Mieter außen kein Mitbestimmungsrecht hat und im Zweifelsfalle kaserniert ist. Ist mir das erstmal kommunikativ, ist die Kommunikation mit dem Vermieter steht noch nicht und mal sehen, vielleicht hat der Verwalter mal jetzt irgendwann eine andere Meinung. Denke ich jetzt auch die gerade bei der Gasdiskussion, dass das eben die Energie, die uns wie sagt, die potenzielle Biogasenergie doch ist. Und vielleicht kann man ja die, brauchen wir ja gar nichts machen. Die Wirtschaft, die wird doch dann merken, wenn das was wert ist und dann aufspringen.
Herr Schütze, überall. Bleiben wir erstmal bei Ihnen zu Hause. Also was vielleicht Sie gerade erzählt haben. Und Sie haben ja auch gerade eben zum einen die Pflanzen angesprochen, zum anderen eben natürlich auch die Fenster bei Ihnen zu Hause, wie Sie versucht haben, da ein bisschen dafür zu sorgen, dass eben gar nicht so viel Sonneneinstrahlung passiert. Frau Galandi-Zabo, das ist ja im Prinzip genau Ihr Thema. Wie sorge ich dafür, also für die richtige Beschattung, wie sorge ich dafür, dass meine Fenster als Mieter sind mir natürlich, da habe ich nicht so viele Möglichkeiten, dass nicht zu viel Sonne einfällt. Jetzt war gerade von Alufolie die Rede.
Ja, genau. Als Mieter hat man natürlich eigentlich seinen Spielraum im Innenbereich der Wohnung und weniger im Außenbereich. Wenn auch da wieder sehr viele unterschiedliche Situationen, eine konkrete Sonneneinstrahlung sollte man versuchen zu vermeiden. Die üblichen Maßnahmen in einem Raum sind zum Beispiel bedampfte Rollos, die mit einer Aluminiumbedampfung versehen sind und eine Rückstrahlung ermöglichen. Sonnenschutzrollos, die gibt's auch schon für relativ kleines Geld und das ist irgendwie das, was vielleicht ein Mieter machen kann. Diese Rettungsdecken, die oft als Sonnenschutz verwendet werden, sind in gewisser Weise problematisch, weil sie unter Umständen auch viel zu dicht an der Scheibe hängen und einen Hitzestau im Fenster verursachen. Also nicht direkt irgendwo draufkleben, sondern immer einen Sonnenschutz mit Abstand zur
Also diese
Scheibe.
Decken, die man verwendet, wenn man eben jemanden wärmen möchte eigentlich normalerweise.
Ja, genau. Wärmen oder vor Hitze schützen, die haben ja zwei Seiten. Man sieht es öfter jetzt oder in diesen Tagen, dass die irgendwo am Fenster montiert werden. Ist eine schnelle, preiswerte Sache und eine Erste-Hilfe-Maßnahme. Als mehr würde ich das nicht bezeichnen. Von außen angebracht ist es eine Gefahr, weil die auch abreißen können. Dann fliegen sie durch die Gegend, landen schlimmstenfalls bei jemandem auf der Autoscheibe. Also da hat man eine gewisse Verkehrssicherungspflicht sicherlich auch zu bedenken. Aber insgesamt Sonneneinstrahlung vermeiden mit einem Innenrollo. Ansonsten muss man mal mit seinem Vermieter sprechen. Da kommt es wieder drauf an, wie eben nochmal zurückkommen auf die Frau Ziegler. Die hatte offensichtlich ein Zimmer, was nach Westen ausgerichtet ist und deshalb eine lange horizontale Einstrahlung der Sonne dort stattfindet. Das ist eigentlich nicht zumutbar ohne eine Sonnenschutzmaßnahme. Genau, der sommerliche Wärmeschutz ist da nachzuweisen und gerade in einem Raum, wo man sich nicht wegbewegen kann.
Herr Schütze hat jetzt gerade auch den Beton angesprochen und dazu möchte auch Nadja Zerr aus Berlin etwas sagen. Guten Morgen, Frau Zerr.
Guten Morgen.
Stichwort Beton, Wohnungsbau. Sie hätten da eine Anregung.
Ja, und zwar leben wir in einem Lehmhaus. Und Lehm ist ein ganz alter, ganz toller, flexibler Baustoff, der sich gerade bei den heißen Temperaturen viel besser eignet, ein angenehmes Wohnklima zu ermöglichen, weil der ganz viel Feuchtigkeit hält und abgibt zu anderen Zeiten. Und wir leben aber im Erdgeschoss, auch bei 35 Grad sehr angenehme, gut 20 Grad in der Wohnung. Und vielleicht sollte man da mehr darauf zurückkommen, auf Beton, Styropor und diese billigen Baustoffe zu verzichten, die in der Entsorgung sowieso nur Sondermüll sind.
Das ist ja eben natürlich, das ist natürlich die Frage auch eben, wenn man neu baut tatsächlich, also wenn man die Möglichkeit hat, dann kann man natürlich den Klimaschutz gleich mitdenken. Und da ist natürlich jetzt nochmal die Frage an Sie, Frau Galandi-Zabo, was sind denn dann die geeigneten Materialien, um da zu dämmen. Styropor, das ist ja das, was die meisten wahrscheinlich kennen, wenn es jetzt bei der energetischen Sanierung darum geht, dass Häuser nicht zu viel Wärme erstmal abstrahlen.
Ja, genau. Also wenn wir im Neubaubereich oder im Sanierungsbereich sind, dann hat die Frau Zerr schon recht. Ist Lehm zum Beispiel ein sehr guter Baustoff, weil er sowohl über eine Speicherkapazität verfügt, als auch Feuchtigkeit, wie gesagt, aufnehmen kann und auch wieder abgeben kann. Beton hat auch eine hohe Speicherkapazität, was die Temperatur betrifft, weniger für die Feuchtigkeit. Aber genau, man wird feststellen, dass dann auch in einem Betonbau jetzt in den ersten Tagen noch reinkam und sagt, es ist angenehm kühl. Es dauert halt eine Weile, bis es durch die Phasenverschiebung diese Bauteile sich aufgeheizt haben. Wenn es dann nach 3-4 Tagen, 40 Grad, sind auch die warm und dann ist auch die Altbauwohnung irgendwann warm und auch das Lehmhaus ist dann irgendwann warm. Das bleibt dann sogar auch noch ein bisschen länger da drin. Wie gesagt, die Speicherfähigkeit ist da ein großer Faktor.
Also Lehm auf jeden Fall Material, was Sie empfehlen würden. Was gibt es sonst noch für Materialien?
Was die Dämmung betrifft, haben wir in letzter Zeit eine große Renaissance der Holzfaserdämmung, die insbesondere im Dachbereich eingewandt wird, weil sie auch eine größere Speicherkapazität hat und die Phasenverschiebung der Temperaturdurchgang durch eine Dachfläche zum Beispiel dadurch sehr viel verbessert wird. Jeder kennt das Stichwort Barackenklima. Das ist, wenn Bauteile gar keine Speicherkapazität haben, dann ist es nach einer Stunde die Temperatur wie draußen auch drin. Und jede Dämmmaßnahme, das ist zunächst eigentlich egal, mit welchem Material, verhindert ist eine Zeitverzögerung dieses Übergangs, sowohl im Kalten als auch im Warmen.
Frau Zerr, dann danke Ihnen für Ihren Hinweis. Und jetzt ist Sascha Samuel in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben auch noch einen Tipp, wie man mit der Hitze umgehen kann.
Die Dame dachte vorhin, sie kann mich noch bei der Frau Ziegler zuschalten, aber ich nehme an, die hört auch jetzt noch zu.
Schöne Grüße nochmal an Frau Ziegler.
Ich habe einen, finde ich, einfachen Lösungsvorschlag. Natürlich kann ich die Hitze nicht reduzieren, die von draußen kommt, oder bei Frau Ziegler das Westfenster, das so Probleme macht. Aber es gibt meines Erachtens die Möglichkeit, ich mache das auch so, ich habe Wasser, mach mir Wassersäckchen. Ich fülle einen Gefrierbeutel mit einem Viertel Liter Wasser oder auch ein bisschen mehr. Kaltes, normales Leitungswasser, nicht besonders gekühlt. Knote das sehr gut zu, damit ja nichts rausläuft, wenn man es umdreht. Und der Effekt ist so. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zimmer, sagen wir 30 Grad habe oder 31 Grad und der Körper, die eigene Temperatur ist ja 37 Grad, dann sind da 6 Grad Unterschied. Ohne zusätzliche Kühlung, ohne irgendwas. Wenn ich jetzt dieses Säckchen im Raum liegen lasse, dann lasse vorher, dann nimmt es die Raumtemperatur an. Und wenn ich das nehme und mir auf die Stirn lege oder auf die Augen oder an die Ohren halte, aber also an der verknoteten Stelle, sodass nicht die Handwärme in das Wasser geht, dann spüre ich diese 6 Grad Unterschied. Und das ist eine ganz angenehme Kühlung. Wenn das Säckchen dann die Temperatur, meine Temperatur angenommen hat, also das Wasser, wenn es dann 37 Grad hat oder wahrscheinlich schon bei 35, spüre ich den Effekt nicht mehr. Deshalb habe ich mehrere. Dann lege ich dieses warme Wassersäckchen wieder irgendwo hin und nehme ein neues und kann damit wieder den gleichen Effekt haben. Und der Kopf ist bei uns unglaublich empfindsam gegen Kälte, gegen Wärme. Und insofern ist es schon eine leichte Verbesserung, wenn ich meine Kopftemperatur, die oberflächlich, kühlen kann. Und die meisten meinen, man muss sowas in den Kühlschrank legen. Da halte ich nichts davon, weil sobald man dann dieses sehr gekühlte Wasser rausholt, kondensiert die warme Luft. Also das heiße Säckchen wird feucht von außen.
Wir können ja direkt mal an dieser Stelle beim Arzt nachfragen. Den haben wir ja hier für solche Fragen. Herr Dr. Krolewski, was halten Sie von dem Vorschlag von Frau Samuel?
Ja, Frau Samuel hat ja eine positive Erfahrung, dass es ihr gut tut und deshalb ist es auch der richtige Weg. Und was aus ärztlicher Sicht richtig ist, dass eine starke Kühlung, zum Beispiel Kühlelementen aus dem Kühlschrank auf den Kopf, hat einen Einfluss. Es ist kann ein Kälteschock sein. Es ist also besser, den Körper mit Wasser unterhalb von 28 Grad zu kühlen. In Notfallsituationen werden Kühlpacks in den Leistenregionen eingesetzt. Also, aber den Kopf zu kühlen, zum Beispiel auch mit feuchten Tüchern, wo dann eine Verdunstungskälte entsteht, kann sehr hilfreich sein. Und was Frau Samuel richtig bemerkt hat, dass der Kopf ein entscheidendes Organ ist. Das heißt, was den Kopf kühlt, hilft. Und alles, was Sie experimentieren und Sie merken, es hilft Ihnen, ist auch richtig.
Das ist einmal Wasser von außen quasi an den Körper heranführen in Form von kleinen Säckchen. Wie ist es denn mit Wasser trinken? Also es heißt ja immer, trinken nicht vergessen, viel trinken. Was ist da genug, gerade an heißen Tagen?
Also bei einer Hitzewelle aktiviert der Körper 6 bis 8 Liter Schweiß, um die Haut zu befeuchten und zu kühlen. Und diese Flüssigkeitsmenge müsste dann auch wieder getrunken werden. Wir haben ja sonst einen normalen Flüssigkeitsbedarf von 1,5 bis 2 Litern. Und es ist empfohlen, dass man auch unabhängig vom Hitzegefühl bei einer Hitzewelle halbstündig trinkt. Und wenn wir 6 Liter zugrunde legen über den Tag, über 12 Stunden, müsste man pro halbe Stunde, also pro Stunde 0,5 Liter Flüssigkeit trinken, um die Flüssigkeitsverluste durch Schwitzen auszugleichen.
Also tatsächlich eine große Wasserflasche da stehen haben oder einen Krug, damit man das auch nicht aus den Augen verliert.
Richtig.
Frau Samuel, dann danke für Ihren Anruf.
Kann ich was dazu sagen?
Ja.
Das mit den feuchten Tüchern hat einen Nebeneffekt. Das macht die Haut trocken, weil ja praktisch immer wieder die Haut Wasser zugeführt kriegt von außen, macht die Haut dann trocken. Ist relativ unangenehm für eine längere Zeit. Das hat man ja früher, wenn Kinder Fieber hatten, als Wadenwickel oder so verwendet. Aber ich würde von feuchten Tüchern im Gesicht abraten. Und diese 28 Grad, weiß ich nicht, ja, die werden vielleicht die Mediziner verwenden. Aber ich meine sogar, und also ich habe auch eine Mutter im Pflegeheim, die nutzt das auch. Und zwar, ja, die hat genauso das Problem mit der Sonne. Selbst wenn man 30 Grad hat, der Unterschied zur eigenen, im Raum, der Unterschied zur eigenen Körpertemperatur reicht immer noch aus. Aber wie gesagt, also wie er auch meinte, nicht zu kalt machen. Und ich finde das toll, dass man eben nicht zusätzlich irgendeine Energie zur Kühlung braucht, also in Form von Strom.
Deshalb danke Ihnen, dass Sie diesen Tipp an uns weitergegeben haben. Kleine Wassersäckchen bereithalten für die Kühlung. Guten Morgen, Judith Bader aus Berlin.
Ja, guten Morgen.
Sie haben auch noch einen Tipp für uns.
Genau, ich habe ein paar Tipps und Erfahrungen und ich habe auch eine Frage an Ihre Experten.
Dann schießen wir doch einfach mal mit der Frage vielleicht erstmal los.
Okay, mit der Frage. Ich habe gestern zufällig auf der Webseite des großen bekannten Kaffeerösters aus Hamburg Kühldecken und Kühlkissen entdeckt. Und ich dachte im ersten Moment, als ich die Bezeichnung sah, das ist dann irgendwas, was man entweder vorkühlt, weiß ich nicht, im Gefrierfach, oder was man mit Wasser füllt oder so. Aber das ist einfach nur, das Textil soll kühlen. Das ist irgendwie eine Kunststoffmischung und angeblich fühlt es sich kühl an. Und ich bin skeptisch. Aber mich würde mal interessieren, ob Ihre Experten dazu was wissen, ob das wirklich funktioniert. Weil ich muss sagen, ich finde die Nächte am schlimmsten. Also ich bin auch aus Berlin und da kühlt es sich ja nicht ab und es ist halt nachts 28 Grad. Das ist halt, finde ich, belastender als 34 Grad am Tag.
Dann fragen wir direkt nach, Herr Dr. Krolewski, Kühldecken, sind die Ihnen schon mal begegnet?
Kühldecken, nein, keine Erfahrung. Es werden aber jetzt Kühlwesten angeboten seit 1.7. Auch keine Erfahrung. Das sind, die trägt man am Leib, die also die Kerntemperatur kühlen. Die werden nur befeuchtet und über einen Mechanismus, der neu entwickelt wurde, kühlt es den Körper. Das ist zum Beispiel, wäre das, wenn das klappt, aber liegen mir keine Erfahrungsberichte vor, könnte man Menschen helfen und sie schützen vor einer kritischen Überhitzung, wenn es nicht anders zu bewältigen ist. Und das ist auch bedeutsam für Arbeitsplätze und für Leute im Rettungsdienst und Leute, die draußen arbeiten. Die haben besondere Gefährdungssituationen.
Frau Galandi-Zabo, Sie beschäftigen sich natürlich als Architektin auch viel mit Materialien. Ist Ihnen das schon mal untergekommen, Materialien, die von sich aus kühlen?
Nein, da kann ich leider auch nichts zu sagen eigentlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie über eine Zirkulation vielleicht eine Luftzufuhr geht. Aber nein, habe ich auch keine Erfahrung mit, tut mir leid.
Also Frau Bader, leider können wir Ihnen nicht sagen, ob es funktioniert. Die Idee ist gut, sagt zumindest Herr Dr. Krolewski. Da muss man es tatsächlich wahrscheinlich mal ausprobieren. Aber Sie haben ja auch noch Tipps, haben Sie gesagt, was Sie sonst machen.
Genau, also was ich tagsüber mache, ist, ich habe immer so ein kleines Sprayfläschchen mit Wasser zur Hand und damit sprühe ich mir vor allem Gesicht und Hals ein und das finde ich sehr erfrischend. Also hält leider nur kurz an, aber
diese Verdunstungskälte, die
genau,
dann entsteht.
Genau, genau. Was ich dagegen gar nicht mag, ist Ventilator. Also da kriege ich irgendwie, da brennen mir die Augen und es ist an Nebenhöhlen unangenehm und das vermeide ich.
Da direkt nochmal auch die Frage an die Energieberaterin, Frau Galandi-Zabo. Sie haben ja eine Doppelfunktion heute. Was halten Sie denn von Ventilatoren jetzt gerade, wo es heißt, wir sollen natürlich Energie sparen?
Ja, Ventilatoren sind ja, denke ich, noch in Ordnung, weil die brauchen etwa 40 Watt. Das ist wie eine kleine Nachttischlampe früher war, die Energiemenge. Und man kann sie mal direkt einsetzen, wenn man sagt, okay, jetzt geht's gar nicht in den Nachmittagsstunden. In dem Büro ist es inzwischen so warm geworden. Jetzt wird's wirklich schwierig ohne die Verdunstungskälte. Dafür ist dieser Ventilator ja gut. Ich schwitze und mit einem Luftzug verdunstet halt das besser und kühlt mich auf diesem Weg ab. Aber in dem Maße noch verantwortbar, denke ich, weil, wie gesagt, der Energiebedarf von diesem Gerät ist relativ gering.
Das heißt, Ventilatoren sind okay, aber Klimaanlagen, da genau. Haben Sie dann Schwierigkeiten
bei
damit.
Bei Klimaanlagen wird es kritisch, da muss man da mal hinsehen. Das sind wirklich richtige Energieverbraucher. Und wir bemühen uns ja im Gebäudesektor überhaupt, den Energieverbrauch zu senken im Winter durch den Heizungsbedarf. Und es kann jetzt nicht dazu kommen, dass wir diese gleiche Energie, die wir dort eingespart haben, jetzt im Sommer über Klimaanlagen dann doch wieder verwenden.
Also dann lieber mit Wasser arbeiten, wie Frau Bader zum Beispiel auch. Danke für Ihren Hinweis und für Ihre Frage. Als nächstes ist Frau Gerlach aus Berlin dran. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie. Ich habe einen ganz einfachen Tipp von meinem Vater noch. Mittlerweile bin ich selber alt, kann ihn leider nicht mehr wahrnehmen. Aber für alle Menschen, die eine Badewanne haben, haben wir früher immer in unsere Badewanne morgens Wasser reingefüllt, ordentlich Wasser, und sind alle je nach Bedarf reingesprungen mal, um uns zu erfrischen. Und dieses Wasser blieb den ganzen Tag drin. Man kann es ja vielleicht nachher noch zum Blumengießen abschöpfen. Also auf jeden Fall, finde ich, war das eine wunderbare Erfrischung.
Das war dann auch gleich wie so ein kollektiver Badetag.
Genau. Hat Spaß gemacht und hat uns sehr erfrischt.
Ja, vielen Dank für Ihren Tipp, Frau Gerlach. Danke, dass Sie angerufen haben.
Ja, bitteschön, gerne.
Herr Dr. Krolewski, also das ist wieder das Thema von außen kühlen. Jetzt ist natürlich auch die andere Frage, ich sollte ja vielleicht auch dafür sorgen, dass mir gar nicht erst so heiß wird, zum Beispiel durch sportliche Aktivitäten. Oder ist Sport zum Beispiel in Ordnung, wenn ich das drinnen irgendwo dann mache?
Also wenn Sie im kühlen Raum sind, können Sie ja Sport machen, aber wenn der Raum warm wird, dann erzeugen Sie durch Sport noch vermehrte Wärme im Körper und der Körper will dann kühlen und das ist abhängig von der Außentemperatur und der gefühlten Temperatur. Das kann Stress machen. Beim Sport gibt es jetzt auch noch einen anderen Gesichtspunkt. Wir haben in Verbindung mit Hitze haben wir hohe Ozonwerte. Und diese Ozonwerte bleiben nicht nur draußen, sondern die kommen auch in die Wohnung rein. Und bei erhöhten Ozonwerten haben wir noch einen weiteren Stressfaktor. Und dann sollte man auch körperliche Aktivitäten meiden. Also Ozongrenzwerte, Alarmwerte sind 180 Mikrogramm. Wir waren in den letzten Tagen, ich habe mir die Werte in Nordrhein-Westfalen, wir haben 50 Messpunkte angesehen. Da waren wir, teilweise wurden Grenzwerte überschritten, über 200 Mikrogramm oder kurz davor. Und das verträgt sich eigentlich nicht mit einer sportlichen Aktivität.
Vielleicht können Sie gerade mal sagen, Ozon, kennt man natürlich die Begrifflichkeit, aber was passiert da genau mit unserem Körper? Aber warum ist es schädlich?
Das führt zum Reizzustand der Atemwege, der Reizzustand der Augen. und es kann zu einer körperlichen Schwäche. Also es ist eine gasförmige Substanz, die sich anreicht, abhängig von der Wettersituation und der Hitzeexposition, und hat Auswirkungen auf den Körper. Deshalb werden auch erfolgen dann Warnmeldungen, leider nicht über die Medien, aber wenn Sie die Warndienste des Deutschen Wetterdienstes sich anschauen und auch der Landesanstalten zu den Messwerten, dann werden solche erhöhten Werte mit einem roten Warnwert gekennzeichnet und mit Verhaltensempfehlungen, körperliche Belastungen zu vermeiden. Es gibt dann auch ozonempfindliche Personen, kleine Kinder zum Beispiel, auch Senioren. Es hat halt Auswirkungen auf das Wohlbefinden bis zu schweren Reizzuständen.
Also hohe Ozonwerte, eine zusätzliche Belastung an heißen Tagen. Deshalb sprechen wir heute auch darüber, wie man sich am besten verhält. Jetzt gab es gerade eine schöne, berührende Nachricht, möchte ich sagen, die hier reingekommen ist, weil wir in der letzten Stunde nämlich Frau Ziegler kennengelernt haben. Und sie hat beschrieben, dass sie sehr große gesundheitliche Probleme hatte wegen der Hitze. Sie wohnt im Dachgeschoss in einer Einrichtung und kann sich keinen Ventilator leisten. Und jetzt haben sich zwei Hörer gleich gemeldet, Herr Kuhnke und Herr Roos. Sie wollen dafür sorgen, dass Frau Ziegler Ventilatoren oder einen Ventilator und auch andere Personen in ihrer Einrichtung Ventilatoren bekommen. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Herr Dr. Krolewski, Sie laden auch regelmäßig zur Klimasprechstunde ein. Was ist das, die Klimasprechstunde?
Die Klimasprechstunde ist ein Konzept mit einer Grundhaltung, dass ich die gesundheitlichen Anliegen meiner Patienten verknüpfe mit Lebensstilfaktoren und die dann auch gleichzeitig mit dem, was wir in Deutschland als Klimawandel bezeichnen, aber die tiefgreifende Veränderung im Klimasystem beinhalten, die Lebensbedingungen auf dieser Erde massiv verändern. Das betrifft den Bereich Ernährung, Bewegung. Fast 50% der Beratungsanlässe in der allgemeinen ärztlichen Sprechstunde, das sind Rückenschmerzen bei Bewegungsmangel. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind ernährungsbedingte Erkrankungen, sehe ich im Kontext und mache Risikoanalysen und Beratungen. Und zur Klimasprechstunde heißt auch, Risikopatienten und Personen in meiner Praxis aktiv vor den Gefahren, vor Hitzewellen zu warnen und ihnen Informationen zu geben, die vom Deutschen Wetterdienst und vom Umweltbundesamt für Laien geschrieben sind, Selbsthilfemaßnahmen, und sie darüber aufzuklären, auch welche Risiken sie selber haben, Erörterung der Wohnsituation, auch Fragen, die hier eben schon in der Sendung zur Sprache kamen, ist also eine aktive Haltung in meiner Sprechstunde, mit dem Thema als Hintergrundwissen zu arbeiten und immer auf die Patientensituation. Und das habe ich Klimasprechstunde genannt, also die Verbindung um das Wissen, um die Veränderung im Klimasystem, was unsere Lebensverhältnisse bedingt, und Sprechstunde als Begegnungsraum mit dem Patienten.
Wir wissen ja auch, dass sich ältere Menschen besonders schützen müssen, Kinder auch. Aber wenn Sie jetzt gerade von Risikofaktoren sprechen, welche Krankheiten gibt es denn, wo man vielleicht besonders sensibel bei Hitze reagiert?
Also wir können sagen, generell alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil die auch mit Medikationen einhergehen, die Einfluss haben auf die Thermoregulation, und Lungenerkrankungen, psychiatrische Erkrankungen. Und um das kurz zu erläutern, im Rahmen der Hitzestressreaktion des Körpers erhöhen wir das Volumen, was das Herz pro Minute pumpt, um das Dreifache. Also normalerweise hat ein Erwachsener pumpt 5 Liter pro Minute durch das Herz, durch den Kreislauf. Und das wird auf das Dreifache erhöht, um halt das notwendige Schwitzen zu erreichen als Kühlmaßnahme. Und Sie können sich vorstellen, wenn jemand eine Herzschwäche hat, eine Herzerkrankung oder auch eine Lungenerkrankung, steht das nicht so zur Verfügung, und auch Medikamente wie blutdrucksenkende Medikamente, Beta-Blocker, auch Schmerzmittel wie Opiate, Psychopharmaka wie Neuroleptika haben einen Einfluss darauf, die Thermoregulation zu beeinflussen, und deshalb hängen diese Erkrankungen, gehen einher mit einer verringerten Hitzetoleranz und auch die begleitende Medikation. Und das sind ungefähr 40% der Bevölkerung in Deutschland, die einen Risikofaktor haben.
Deshalb passen Sie gut auf sich auf. Und wir sammeln ja auch Tipps, was man machen kann an heißen Tagen. Klaus Schmidt ist jetzt dran aus Gießen. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Hallo. Also ich mache die besten Erfahrungen, wenn ich eben jetzt die Gelegenheit habe. Und in Dresden besteht sehr gut die Möglichkeit, weil es die grünste Stadt ist Deutschlands, eben jetzt im Schatten von Wäldern zu gehen und Bäumen zu gehen. Da ist die Atmosphäre, kann es noch so heiß, noch so schwül sein, sehr, sehr angenehm. Also wer die Möglichkeit hat, der ist da meines Erachtens sehr gut beraten.
Das muss natürlich die Arbeit auch zulassen, ne? Dass man dann die Zeit hat, in die Stadt zu gehen oder vielmehr aus der Stadt dann rauszugehen, in den Wald zu gehen. Aber Sie sprechen dann Punkt an, den ich quasi übertragen möchte und Frau Galandi-Zabo fragen möchte. Es ist ja mal die Frage, wie bringe ich das Grün vielleicht auch in die Stadt rein? Stichwort Hausbegrünung. Was wäre da möglich oder was könnten Sie sich da vorstellen?
Ja, das ist ein großes Thema, was sicherlich in der Zukunft noch sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Betrifft natürlich mehr oder weniger den Neubaubereich, weil das in Form einer Sanierung ist schon relativ schwierig auszuführen. In Städtebaukonzepten für die Zukunft ist diese Stadtbegrünung ein großes Thema, dass die Flächen entsiegelt werden, neu bepflanzt werden, mehr Bäume in die Stadt kommen und alles, was Flachdächer hat, zum Beispiel begrünt wird und zusätzlich mit zum Beispiel Photovoltaikanlagen ausgestattet wird, aber die Wasserspeicherkapazitäten und damit die Verdunstungsflächen auf jeden Fall erhöht werden müssen.
Aber wenn Sie sagen, das ist vor allen Dingen für den Neubau ein Thema, jetzt mal ganz naiv nachgefragt. Ich meine, so eine Fassade kann ich doch jederzeit begrünen zum Beispiel, oder?
Ja, Fassaden geht schon. Auch da ist es in der Innenstadt manchmal problematisch, weil die Gebäude auf der Grundstücksgrenze stehen und auch kein Platz dafür da ist, Beete anzulegen, wo Pflanzen wachsen. Eine direkte Fassadenbegrünung mit Wein zum Beispiel oder so, muss man aufpassen, um welche Pflanzen man da wählt. Es ist ein großer Pflegeaufwand, der damit verbunden ist. Ja, es ist schön, auf jeden Fall sinnvoll im Bezug auf Verschattung der Gebäude und Kühlung durch Verdunstungskühle, die jedes Laub mit sich bringt.
Gibt es Pflanzen, die Sie empfehlen? Also Sie sagen, bei Wein zum Beispiel ein bisschen aufpassen, pflegeintensiv?
Nee, alle sind, glaube ich, pflegeintensiv. Wein ist besser als Efeu zum Beispiel, weil die Haftwurzeln sich auch in Gebäudeteile reinbewegen können. Die nehmen auch vor am Dachkasten keinen Abstand und sind dann irgendwann da drunter. Und man muss auch gucken, dass man damit keine Gebäudeschäden verursacht. Aber auf jeden Fall Begrünung, wo möglich ist und eine Verschattung auch hergestellt werden kann, ist das auf jeden Fall eine gute Idee.
Herr Schmidt, Sie haben auch noch ein Gerät, sagen Sie, was wenig Energie verbraucht. Wir haben ja vorhin über Ventilatoren gesprochen und Klimaanlagen nicht so günstig. Was haben Sie da noch im Angebot?
Ein ganz kurzer Exkurs noch mal eben zu der Stadtbegrünung. Frankfurt kann gerade noch 20% des Wasserverbrauchs aus eigener Kraft besorgen. Vogelsberg und der Ried, die pumpen dort Wasser rein und dort sterben eben jetzt wegen dem niedrigen Grundwasserstand die Bäume ab. Und das musste man eben jetzt mal überlegen. Die bezahlen immens viel Wassergeld und die Frankfurter bezahlen da gerade mal einen Klacks. Das ist ein ökologischer und ökonomischer Skandal. Jetzt das zum Gerät. Der Aldi verkauft dieses Gerät unter dem Namen mobiler Luftkühler. Und dieser mobile Luftkühler habe ich mal eben jetzt besorgt für 15 € und dachte mal, das probierst du aus. Da ist also so ein Filzeinsatz drin. Den kann man rausnehmen und in ein Gefäß mit Wasser begeben und dann füllt sich dieses Filz auf mit Wasser. Und jetzt lese ich mal vor. Ein Lüfter bläst durch den Filzeinsatz und sorgt so für eine schnellere Verdunstung des Wassers. Die hierbei entstehende sogenannte Verdunstungskälte wird mit dem erzeugten Luftstrom als kältere Luft aus dem Gerät geführt und feuchtet auch noch die trockene Luft an.
Und funktioniert das bei Ihnen? Haben Sie da positiven Effekt bemerken können?
Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und dieses Gerät braucht nur 5 Watt. Wenn es auf der höchsten Stufe läuft, ich habe es jetzt auf der niedrigsten Stufe laufen und da braucht es vielleicht mal 2 Watt, also keine 40 Watt wie so ein riesengroßer Propeller, der dann einem ins Gesicht bläst, sondern eben jetzt angemessene 2 Watt, das ist fast gar nichts. Das
also,
ist eine hervorragende Idee.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf. Also es gibt auch technische Möglichkeiten, wie man für ein bisschen kühleres Klima sorgen kann, ohne dass das tatsächlich dann so groß den Energieverbrauch da befeuert. Und in unserem Deutschlandfunk Kultur Newsletter findet sich in dieser Woche ein schönes Zitat, finde ich, aus einem Brief von Nietzsche. Und zwar hat Nietzsche da geschrieben: Lieber Freund, was für ein Sommer. Ich denke sie mir im Zimmer sitzend, mehr Omelette als Mensch. Ja, so werden viele von Ihnen in dieser Woche auch gefühlt haben. Deshalb sprechen wir heute auch über Maßnahmen, damit Sie sich nicht vorkommen wie ein Omelette in der Pfanne. Meine Gäste sind die Architektin und Energieberaterin Dorothea Galandi-Zabu und der Allgemeinmediziner Ralf Krolewski. Und jetzt ist Herr Müller dran. Guten Morgen, Herr Müller.
Ja, Müller in Langenhagen. Ich habe 1980, wie die Ölkrise war, mein Einfamilienhaus, die Außenwände von innen mit 3 Zentimeter dicken, beschichteten Styroporplatten isoliert, habe damals die Ölheizung rausgeschmissen und auf Nachtheizung umgestellt. Aber diese Isolierung, ich weiß nicht, ob es diese Platten heute noch gibt und wie weit, das funktioniert so. Wir hatten ja jetzt hier auch 40 Grad. Es ist so angenehm kühl im Haus, dass ich absolut kein Problem habe. Ich bin 85 Jahre alt. Wenn der Pflegedienst kommt, die sind immer ganz begeistert, wie kühl unser Haus ist.
Also Styropor, haben wir ja vorhin gesagt, Frau Galandi-Zabu, nach wie vor natürlich für Dämmung wird das verwendet.
Ja, es ist ein preiswerter Dämmstoff, der weiterhin verwendet wird, auf jeden Fall. 3 Zentimeter Styropor von innen ist okay. Ist Gott sei Dank nicht so viel, dass es dann hinter zu einer Schimmelproblematik kommen wird. Die Beschichtung ist die sogenannte Dampfsperre, die verhindert, dass die feuchte, trächtige, warme Raumluft hinter der Styroporplatte kondensiert. Mit Innendämmung muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich denke, die Basiswandsubstanz ist sicherlich irgendwie ein gemauertes Haus, vielleicht aus Kalksandstein oder sowas.
Massiv gemauert, vor 60 Jahren gemauert.
Genau. Genau, es ist ein massiver Stein, der hat eine große Speicherkapazität für Temperatur und ist eine lange Phasenverschiebung. Also es dauert, bis es in diesem Haus warm werden wird, allein aufgrund der vorhandenen schweren Konstruktion.
Ja, diese Styroporplatten sind oder waren beschichtet, also das ist eine ganz glatte Fläche. Also das Styropor sieht man, ist gut, man muss natürlich, wenn man was andübelt, andere Dübel haben, aber es war eine regelrechte Beschichtung. Und ich habe, wie gesagt, das Öl damals rausgenommen und habe eine Nachtspeicherheizung. Ich weiß nicht, das ist ja ein anderes Thema. Ich weiß nicht, wie weit das.
Ja, dann haben Sie jetzt eine Stromheizung.
Ja.
Genau, das wäre vielleicht jetzt auch noch gut mit einer Photovoltaikanlage zu verbinden. Dann wären Sie irgendwie einigermaßen weit vorne. Öl und fossile Brennstoffe, da bemühen wir uns ja gerade darum, möglichst wegzukommen wegen der CO2-Belastung. Haben Sie jetzt immer noch Nachtstromspeicheröfen?
Ja, habe ich immer noch, ja.
Okay.
Die sind auch noch in Ordnung und ich muss dazu sagen, optimal, gut, das ist etwas teurer.
Ja, genau.
Es sind ja kaum Reparaturen dran, dass man einen Brennstab, der mal in dem Laufe der Jahre kaputt gegangen ist. Aber Sie brauchen nur einen Staubsauger unten mal die Wippen aussaugen, sonst haben Sie ja keine Wartung da dran.
Und die Heizung ist natürlich heute noch ein kleines bisschen weniger unser Thema, weil wir natürlich versuchen, dass uns erstmal ein bisschen kühl bleibt. Aber wir haben gehört bei Herrn Müller in Langenhagen, die Styroporisolierung, die funktioniert und bei ihm war es schön kühl. Danke, dass Sie angerufen haben. Heiko Labusch hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar schreibt er: Wir haben es uns selbst eingebrockt und können mit einfachen Maßnahmen die Situation verbessern. Bäume pflanzen, Schottergärten strikt verbieten. Bäume pflanzen, Frau Galandi-Zabu, wie ist das? Die brauchen natürlich auch eine Zeit, bis sie wachsen, bis sie dann Schatten spenden können. Ich weiß natürlich, Bäume haben einen anderen positiven Einfluss auf das Klima, aber wenn es jetzt um den Hitzeschutz geht, können natürlich Bäume uns so schnell nicht helfen. Gibt es da noch irgendwelche Möglichkeiten, die Sie sehen im Garten? Wir haben gerade natürlich von der Begrünung der Häuser gesprochen. Wie ist es um die Häuser drumherum?
Ja, Bäume pflanzen an der richtigen Stelle ist vielleicht keine Sofortmaßnahme, aber langfristig kann man sich jetzt schon überlegen, okay, wo kommt die Sonneneinstrahlung, wie ist die Gebäudeausrichtung, wo sind Fenster, wo ich die Einstrahlung vermeiden will. Wirkt nicht sofort, aber in 10 Jahren, 20 Jahren auf jeden Fall sicherlich. Und unser Klimawandel ist ja im aufsteigenden Prozess, also macht auf jeden Fall Sinn, einen Baum zu pflanzen. Und wie gesagt, man muss sich überlegen, in welche Himmelsrichtung geht es. Im Süden habe ich im Sommer die Sonne sehr hoch stehen. Da brauche ich gar nicht unbedingt so viel Verschattung davor. Aber im Westen und Osten ist die problematische Situation für Sonneneinstrahlung. Also vielleicht vor einem Westfenster ein schattenspendender Baum wäre gut. Spalierobst ist eine ganz gute Verschattung auch noch, weil man die auch, wenn man Abstand vor dem Gebäude hat, bleibt es hell im Raum und man hat trotzdem eine schöne schattenspendende Wand.
Irgendwann. Und man kann mal aus dem Fenster rausgreifen und hat einen schönen
und
Snack
hat
zwischendurch.
Einen Apfel. Ja, genau.
Frau Glockner aus Berlin, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben eine Frage.
Genau, ich habe eine Frage und zwar, bei mir war es extrem heiß jetzt, weil ich im Dach wohne und da ist auch keine Möglichkeit, also ich habe nur Innenjalousien und ich weiß nicht, vielleicht, dass ich dann an die Fenster da irgendwie noch so Spiegelfolien oder die Sonnenstrahlen reflektieren, das soll ja wohl ganz gut dann auch zur Kühlung oder dass die jetzt nicht so zunimmt, aber der Punkt ist, ich hatte jetzt richtig Probleme mit meinen Bräunchen und ich denke, ich bin so allergisch, als Allergiker. Kann es sein, dass so starke Hitze den Zustand nochmal verschlimmert? Mit Augenlaufen, Tränen hatte ich in den Augen und Nasennebenhöhlen und sowas. Kann es sein, dass diese enorme Hitze dann den Zustand nochmal verschlimmert?
Herr Dr. Krolewski.
Antwort ist ganz einfach, ja. Wir haben es mit kombinierten chemischen Reizen und Hitzereizung zu tun auf die Schleimhäute und die reagieren dann so, wie Sie das beschreiben.
Und da kann man gar nichts dagegen tun, nur der Hitze entfliehen oder ausgehen. Aber das sind die Ozonwerte auch so hoch, haben Sie vorhin beschrieben.
Richtig. Und die Problematik der Dachgeschossgewohnung ist, dass die sich sehr stark und sehr schnell erhitzen. Wir haben in Häusern mit vier Etagen haben wir Temperaturunterschiede in Wohnungen von 6 bis 7 Grad. Da gab es in Erfurt Messungen. Meine Praxis ist im Erdgeschosse, ist eine Massivbauweise. Wenn die Hitzewarnung kommt vom Deutschen Wetterdienst, 3 Tage vor, machen wir Raumtemperaturmessungen. Und ich weiß, bei einer Hitzewelle erhitzen sich meine Praxisräume im Durchschnitt um 1 Grad pro Tag. Ist immer die Frage, wo ist denn die Ausgangstemperatur? Und im Nachbarhaus ist eine junge, gesunde Frau, 28 Jahre, in der Dachgeschosswohnung, 5 Tage vor ihrer Hochzeit kollabiert. Das war die erste Hitzewelle im Jahr, vor 2 oder 3 Jahren. Ende Mai, da ist auch noch eine erhöhte Hitzeempfindlichkeit, die nimmt etwas ab im Laufe des Sommers. Die ist also kollabiert, hatte schwere Gesichtsprellungen, Rettungsdiensteinsatz. Und das ist die Problematik von Dachgeschosswohnungen. Und die Frage, wenn Sie vor Ort das alles nicht regeln können, wann kommt der Zeitpunkt, wann müssen Sie sogar eventuell Ihre Wohnung verlassen und kühle Räume aufsuchen? Haben Sie Zufluchtsmöglichkeiten? Und das ist ja die Aufgabe an Kommunen eigentlich, das zu organisieren für stark hitzebelastete Bevölkerung und Risikogruppen, die in ihren Wohnungen überhitzen, was zunimmt, je länger eine Hitzewelle dauert. Und in den städtischen Hitzeinseln, zum Beispiel in Köln, werden dann 62% der Bevölkerung betroffen sein. Das ist eine Ermittlung der Landesanstalt für Umweltschutz, Natur- und Verbraucherschutz.
Sie also, sagen da ja auch, andere Länder sind da schon weiter, ne? Da gibt es tatsächlich solche Schutzkälteräume.
Das ist richtig. Das ist in Österreich, das ist in Paris. Paris hat über 1000 Zufluchtsräume ausgewiesen. Es sind auch, es kam eben zur Sprache, auch Grünflächen. Da werden Vaporisateure aufgestellt. Das sind Einrichtungen, wo Wasserdampf runterrieselt, die Leute laufen da durch, Bassins werden geflutet, Parkanlagen sind 24 Stunden am Tag geöffnet und auch klimatisierte Gebäude, Verwaltungsgebäude, Kirchen, Metrostationen, das heißt Zufluchtsorte für Bevölkerungsteile, die der Hitze in ihren Wohnungen nicht mehr standhalten können und in kritische Erschöpfungszustände kommen. Und abschließend noch, das gilt seit 2017 in Frankreich, wird ausgelöst durch Warnmeldungen von Météo France, das ist der französische Wetterdienst, auf Departementsebene organisiert. Und bei extremer Wärmebelastung wird das gesamte Gesundheitswesen, Katastrophen- und Zivilschutz alarmiert. Das ist also der Katastrophenfall ist durchgespielt. Und die erste Maßnahme war, weil die meisten Leute, die verstorben waren bei der ersten großen Hitzewelle 2003 in Paris, waren Alleinstehende, 93% in ihren Wohnungen. Und eine der ersten Maßnahmen war, dass man Bürgerbüros eingerichtet hat. Alleinstehende können sich dort registrieren und bei der Hitzewelle werden sie täglich kontaktiert und gegebenenfalls Hilfedienste geschickt. Und das französische Gesundheitsministerium heißt Ministerium für Gesundheit und Solidarität. Und in den französischen Maßnahmen steht die Abwehr gegen Hitze. Und die ganzen Pläne sind auch eine solidarische Aktion der gesamten Bevölkerung. Also kümmere dich um deine Nachbarn, um deine Familienangehörige und schaut aufeinander, wie es euch geht und leitet gegebenenfalls Hilfemaßnahmen ein.
Das ist natürlich auch nochmal ein guter Hinweis, dass man natürlich auch gerade an solchen Tagen guckt links und rechts des Weges, was machen eigentlich meine Nachbarinnen, was machen meine Nachbarn, wie geht's denen? Frau Glockner, danke, dass Sie angerufen haben, ja, und tut mir natürlich leid, dass es jetzt da keinen anderen Tipp gibt, als raus aus der Wohnung, wenn es so heiß wird, aus Ihrer Dachgeschosswohnung und eine kühlere Ecke sorgen.
Also ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt nachts total auskühlt, also ich habe alle Fenster, öffne ich. Ich meine, das ist ja so, dass die Hitze sich richtig in die Materie reinfrisst. Also ich habe das Gefühl, morgens ist es dann schon ein bisschen besser, aber die Hitze, aber es hält fast kaum stand, weil die Isolierung halt wahrscheinlich gar nicht gegeben ist. Und im Treppenhaus sind die Fenster alle nur im Kippzustand. Also ich mache schon immer meine Türe oben, die Eingangstüre auf, damit Durchzug ist. Also es werden überhaupt keine Maßnahmen getroffen. Aber wie Sie sagen, es muss dann wahrscheinlich wirklich die Öffentlichkeit da. Aber ich meine, irgendwie ist das doch kein Zustand, dass man dann aus seiner Wohnung flüchten muss. Oder? Das kann doch nicht sein.
Das ist natürlich auch die Frage, was das Haus jetzt dann baulich hergibt. Ne? Eine Dachgeschosswohnung, Frau Galandi-Zabo, ist es natürlich schwierig mit Maßnahmen, gerade wenn man Mieterin ist.
Mieterin schon, aber man kann natürlich auch den Vermieter mal ansprechen und sagen, ein außenliegender Sonnenschutz ist einfach erforderlich. Wenn Sie ein bisschen dokumentieren, was Sie für Temperaturen in Ihrer Wohnung haben, wird sich da wohl kaum einer sperren. Ansonsten sind Dachgeschosswohnungen, und in Ihrem Fall, denke ich, müssten Sie dann auch mit einer Kühlung arbeiten, mit einer mechanischen Kühlung. Es geht nicht, dass man immer mal weiter aufheizt und in einen Kollapszustand sich bewegt. Also da ist, glaube ich, auch die Energie, für der Energieverbrauch dann nachrangig, der Gesundheitsschutz vorrangig auf jeden Fall.
Wie können wir uns bei hohen Temperaturen, aber auch langfristig schützen, wenn es jetzt, wie die Klimaforscherinnen und Klimaforscher sagen, öfter mal Hitzewellen geben wird? Was können wir da tun und was sollten wir natürlich auch machen, um unsere Gesundheit da zu schützen an solchen heißen Tagen? Viele Fragen kommen an dieser Stelle auch rein. Die nächste kommt von Katharina Deutschmann-Barth. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin auch Allgemeinärztin und die Ausführung meines Kollegen hat mich ein bisschen bestürzt, aber leuchtet natürlich ein, dass eben im Sommer, wenn es so warm ist, dreimal so viel Volumen vom Herzen umgewälzt werden muss. Aber da ist jetzt meine Frage, da bin ich ja im totalen Dilemma, wenn ich meinen Patienten dann sage, sie müssen mehr trinken, weil ja dann noch mehr Volumen dazu kommt. Außerdem gucke ich natürlich, dass ich die Entwässerungsmedikamente ein bisschen reduziere. Wie kann man denn dieses Dilemma dann bei den Patienten, gerade bei den Älteren, umschiffen?
Herr Krolewski, ein kleines Kollegengespräch.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Kollegin. Also das Trinken dient ja dazu, Flüssigkeitsverluste auszugleichen. Das heißt, wir haben keine zunehmende Volumenbelastung des Organismus und wir gleichen Verluste aus. Das Zweite ist die wichtige Frage der Medikation, also eine Medikationsanpassung. Das ist Ihre Frage, und da gibt es auch Empfehlungen dazu. Einmal, welche Medikamente eine Rolle spielen. Das ist von der WHO Europa veröffentlicht worden, ins Deutsche übersetzt worden vom Bundesministerium für Gesundheit und veröffentlicht auf der Seite der Bundesregierung, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Klima, Mensch, Gesundheit. Da sind alle Informationsmaterialien. Da kommen natürlich an erste Stelle, wenn Sie Patienten haben, wie wir alle, die Diuretika haben, die während einer Hitzewelle zu reduzieren. Und gleichzeitig ist die Frage bei Antihypertensiva, auch dort die Medikation zu reduzieren und Beta-Blocker. Und dann müssen wir immer im Einzelfall abwägen, was braucht der Patient und was ist eine Gefährdung. Opiate als Schmerzmittel spielen eine Rolle, Neuroleptika. Hier ist es bedeutsam, dann eine individuelle Dosisanpassung mit Verringerung der Dosis mit der Medikamente durchzuführen, bei einer verstärkten Verlaufsbeobachtung. Also soweit eine Antwort auf Ihre Frage zu hochkomplexen Themen.
Darf ich da mal kurz als Nicht-Arzt dazwischen gehen, damit wir das auch noch mal ein bisschen runterbrechen können? Also wenn Sie tatsächlich sagen, die Wirksamkeit von einzelnen Medikamenten ist beeinträchtigt, vielleicht können wir das gerade noch mal festhalten, bei welchen Krankheiten muss ich da besonders aufpassen? Also Sie haben haben gerade Beta-Blocker angesprochen. Wenn ich eben Probleme mit dem Blutdruck habe, sollte ich meine Ärztin, meinen Arzt konsultieren, wegen meiner Medikamente zum Beispiel.
Richtig, und auch Diabetiker. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch erwähnt werden sollte, die Verstoffwechselung von Medikamenten hängt ab von der Leber, und die Leber ist auch ein hitzeempfindliches Organ. Wir haben dann auch bei insulinpflichtigen Diabetikern, das Insulin wird ja unter die Haut verabreicht, und es kommt unter einer Hitzebelastung zu einer völlig veränderten Hautdurchblutung. Und das führt dazu, dass die Aufnahme des Insulins verändert ist. Die Hautdurchblutung nimmt zu, weil man schwitzt, und dann wird Insulin schneller aufgenommen. Es kann zu Unterzuckerungen kommen. Und bei Insulinpumpenträgern ist es so, dass das Insulin im Pumpenschlauch auch durch die Hitze direkt geschädigt werden kann. Also wir haben, das sollte alles mit den behandelnden Ärzten besprochen werden.
Frau Deutschmann-Barth, wir haben auch vorhin schon von Herrn Krolewski gehört, dass er bei sich in der Praxis mehr Patientinnen und Patienten sieht, wenn es so heiß ist. Wie ist das bei Ihnen?
Definitiv auch so. Also eben nicht nur in der Praxis, sondern das sind dann natürlich auch oft eben Anrufe aus dem Pflegeheim oder eben von älteren Leuten zu Hause, die oft auch einfach kognitiv gar nicht in der Lage sind, diese Lüftungsaktionen durchzuführen, ja, mit nachts Fenster auf und tags wieder zu. Da sind natürlich dann auch die Angehörigen stark gefragt. Aber das ist natürlich, also großes, großes Thema. Vor allem bei den Älteren, aber auch bei den ganz Jungen, wie er vorher gesagt hat, mit der jungen Frau, die kurz vor der Hochzeit kollabiert ist, da spielen ja dann auch nochmal andere Sachen eine Rolle, genau. Also so Jüngere und sehr Alte natürlich großes Problem gerade, ja.
Ja, danke, dass Sie uns angerufen haben und uns eben auf diesen wichtigen Punkt nochmal gebracht haben. Wie ist es denn eigentlich mit Medikamenten? Wie müssen die richtig eingestellt werden, wenn es so heiß ist? Schöne Grüße nach Tübingen.
Herzlichen Dank, und ich merke, da ist noch viel Fortbildungsbedarf.
Machen Sie es gut.
Danke, tschüss.
Ist ja immer gut, wenn die Bereitschaft da ist zur Fortbildung. Und natürlich, klar, wir sind jetzt mit Phänomenen konfrontiert, die wir so noch nicht hatten. Und da müssen natürlich auch Medizinerinnen und Mediziner noch einiges dazulernen. Als nächstes sprechen wir mit Michaela Redkowski aus Berlin. Guten Tag, Frau Redkowski.
Guten Morgen. Das ist ja schön, dass ich durchkomme. Ich wollte schon lange einen Tipp durchgeben.
Ja, gerne.
Ich wohne in der 4. Etage in Wilmersdorf, direkt unterm Dach. Es ist tierisch heiß, es würde tierisch heiß werden, wenn man nichts täte. Ich nehme seit 3 Jahren Lebenserhaltungsfolie und klebe meine Fenster innen damit zu. Das heißt Silber nach außen und Gold nach innen. Und das bringt mir in der Regel 10 Grad. Ich habe ein Thermometer, da steht draußen dran 36 Grad und im Zimmer habe ich 26. Und das mache ich seit 3 Jahren, so wie es anfängt, heiß zu werden. Und die benutze ich immer wieder. Das heißt, ich werfe die nicht weg, ich packe die schön zusammen, und das ist ganz hervorragend.
Frau Galani-Zabo, das sind diese Notfallfolien, von denen Sie vorhin auch schon mal kurz gesprochen haben, ne?
Ja, genau. Interessant dazu wäre die Frage, wie alt Ihre Dachflächenfenster sind.
Ich habe keine Dachflächenfenster, sondern ich wohne nicht in einer Dachgeschosswohnung,
so,
sondern in einer 4. Etage.
Ach so,
sorry.
Gut. Okay.
Also in der 4. Etage und ja, die Fenster sind von 1987.
87, okay, das ist gut. Dann haben Sie entweder noch eine Einscheibenverglasung oder maximal eine Isolierverglasung.
Ja, eine Doppelverglasung.
Aber
ja,
noch keine Wärmeschutzverglasung. Die Wärmeschutzverglasung hat nämlich auch eine Metallbedampfung auf der Außenseite der inneren Scheibe. Und da kann es problematisch werden, wenn man da drauf eine weitere Metallfolie gemacht und einen Hitzestau zwischen der ihrer Sonnenschutzeinvorrichtung und der Scheibe entsteht. Aber in Ihrem Fall ist das genau, was verhindert werden muss. Sie verhindern die direkte Sonneneinstrahlung auf Fußboden und andere Bauteile und in den Raum herein. Und das ist die einzige Lösung, die wir haben, die Hitze draußen zu halten.
Und dieser Hitzestau ist deshalb problematisch, weil es dann das Fenster beschädigen könnte, oder?
Ja, es kommt dann zu Temperaturen in diesem Scheibenzwischenraum. Es kann dann gar nicht raus und kann dann richtig zu Glas Schlafstörungen kommen. Also man sollte immer gucken, dass man irgendwie einen Abstand hat dazwischen.
Also wichtiger Hinweis, denn das mit diesen Folien ist anscheinend beliebt. Auch Volker Rapp hat uns geschrieben, Silberschutzfolien, die sonst für das Auto gedacht sind, vor die Fenster geklemmt. Das ist einfach zu machen, weil Fensterscheiben anders als Front- oder Heckscheiben beim Auto völlig plan sind. Wobei, da hatten wir vorhin auch schon mal den Hinweis, bitte von innen klemmen, weil sonst kommt vielleicht ein Wind und dann fliegt die Folie durch die Gegend.
Von innen und Abstand lassen, ganz wichtig. Bisschen Abstand lassen, dass kein Hitzestau entsteht.
Und dann vielleicht auch darauf achten, was für ein Fenster habe ich eigentlich.
Ja.
Frau Redkowski, vielen Dank für Ihren Tipp. Und als nächstes ist Frau Kossanscha aus Saarbrücken dran. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, mein Name ist Elisabeth Kossanscha. Ich rufe aus der Nähe von Saarbrücken an und habe eine Frage an den Mediziner. Also das ist eine medizinische Frage.
Gerne.
Ich habe mich nach langen Wochen des Zögerns dazu entschlossen, endlich mir ein neues Knie implantieren zu lassen, ein neues Kniegelenk. Und der Termin ist für den 1.8. geplant. Jetzt habe ich festgestellt, auch mit dem, also ich habe mal so 14-tägige Online-Wettervoraussichten, dass es nach wie vor heiß bleibt. Und ich habe die Frage, ob es günstig ist, mich jetzt operieren zu lassen oder ob ich vielleicht warten sollte bis zum Herbst, bis wieder kühlere Temperaturen sind, weil ich leide unter der Hitze nicht so stark. Ich leide grundsätzlich unter Wetterfühligkeit, auch als junge Frau schon. Das heißt, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe jetzt keine speziellen Probleme. Ich habe auch eine ganz recht angenehme, kühle Wohnung. Ich gehe aber nicht raus, wenn es über 30 Grad ist. Und,
Herr Krolewski, wie ist das? Das wird sicherlich einige interessieren. Menschen, bei denen OPs anstehen, sollte man das jetzt vielleicht verschieben, wenn es so heiß ist, besonders wenn man eben wetterfühlig ist oder unter Hitze sowieso sehr zu leiden hat?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es ist ja, eine Knieoperation ist in der Regel kein Notfalleingriff und wenn Sie es so schildern, sollten Sie den Eingriff verschieben. Es sei denn, das Krankenhaus gewährt Ihnen einen Hitzeschutz nach der Operation. Die Operationssäle sind ja selber klimatisiert, aber die Behandlungszimmer in der Regel nicht. Sie haben ja einen mehrtägigen Krankenhausaufenthalt für sich und es gibt Krankenhäuser, auch bei uns in der Gegend. Ich habe Messungen durchgeführt, wo Raumtemperaturen von über 34 Grad waren. Das ist gerade in der Phase nach einer Operation auch entscheidend. Sie kriegen Medikamente, eventuell Schmerzmittel, die die Hitze, die Thermoregulation beeinflussen, wie eben ausgeführt. Dann steht das Pflegepersonal unter Stress, auch unter Hitzestress, unter thermischen Belastungen. Das heißt, eine Leistungseinbußen von mindestens 40% bei Raumtemperaturen, unter denen die arbeiten, von über 30 Grad. Und das summiert sich dann zu Risiken. Das heißt, wenn das Krankenhaus keinen Hitzeaktionsplan hat, und dann ist auch die Frage, wo ist dann die Abteilung, in der Sie nach der Operation behandelt werden, in welcher Etage, sind da Verschattungsmaßnahmen, wie werden Sie überwacht und wie sind die Räume von der Temperaturentwicklung nach einer Hitzewelle. Wenn das nicht gewährleistet ist und der Eingriff verschoben werden kann, empfehle ich Ihnen eine Verschiebung in den Herbst.
Also tatsächlich nachfragen, Frau Kossanscha, wie sieht es eigentlich aus bei Ihnen im Krankenhaus? Ist da tatsächlich dieses Krankenhaus der Hitze gewappnet? Vielen Dank für Ihren Anruf und natürlich auch alles Gute für Ihre Operation, wenn sie denn dann stattfindet. Jetzt haben wir gerade gehört, man hat es natürlich teilweise auch mit alten Gebäuden zu tun. Das kann zum Beispiel auch ein altes Krankenhaus sein, aber vielleicht lebt die eine oder der andere auch in einem Altbau. Sie, Frau Galandi-Zabo, leben in Erfurt. Die Altstadt ist Flächendenkmal. Kann man so ein altes Haus auch umrüsten, damit wir in Zukunft erträglich leben können?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Es ist natürlich immer eine Frage, ob rede ich über eine Komplettsanierung eines alten Gebäudes oder muss ich mit kleinen Maßnahmen die Gebrauchstüchtigkeit erhalten? Wenn ich richtig saniere, kann ich zum Beispiel bei einer Dacherneuerung andere Baustoffe verwenden, zum Beispiel Holzfaserplatten oder eine Zellulose-Dämmung einbringen, die einen höheren Speicherkapazität haben und damit einen besseren sommerlichen Wärmeschutz darstellen, weil sie durch diese erhöhte Dichte eine Phasenverschiebung ermöglichen. Das heißt, dass die Hitze, die nachmittags am stärksten auf dem Dach ist, erst in den frühen Morgenstunden sozusagen in dem Raum ankommt und ich dann mit einem guten Lüftungsverhalten gut entgegenwirken kann. Sowas kann man machen. Man kann natürlich auch mit kleineren Maßnahmen dafür sorgen, auch bauliche Maßnahmen dafür sorgen, dass man eine vernünftige Nachtlüftung überhaupt herstellen kann. Das kann zum Beispiel sein, dass man einfach ein Fenster in einem Erdgeschoss so sichert, dass man es in der Nacht über offen lassen kann und eine Kaminwirkung erzielt, indem man vielleicht irgendwo ein kleines Flurfenster in einem Treppenhaus oder sowas noch einrichtet, wo man sagt, ja okay, es entsteht jetzt hier wirklich auch eine Dynamik in meinem Haus. Man kann gucken, dass man zum Beispiel mit einem Abluftsystem, was man vielleicht in einem innenliegenden Bad hat oder sowas, auch einen Unterdruck erzeugt, der dann auch die frische Luft reinzieht. Also es gibt auch kleine bauliche Maßnahmen, mit denen man einen Altbau ertüchtigen kann, wenn nicht eine gesamte Sanierung ansteht. Wenn eine Sanierung ansteht, dann hat man natürlich erstens auch Gesetzesdinge zu erfüllen, also einen Mindestwärmeschutz herzustellen und auch einen sommerlichen Wärmeschutz nachzuweisen heutzutage. Das ist inzwischen im Gebäudeenergiegesetz auch verankert.
Eine Erfahrung kommt jetzt von Andreas Leutloff aus Wittenberg. Hallo, Herr Leutloff.
Hallo, guten Tag.
Bei Ihnen geht es auch um eine bestehende Immobilie?
Ja, das ist richtig. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir haben das jetzt schon etliche Jahre auf dem Dach mit eben einer Solarthermie auf der Westseite und ein paar Zellen auch. Und dann die meisten PV, also Stromerzeugenden auf der Ostseite und haben dann wirklich auch gemerkt und die Erfahrung gemacht, dass es dann in dem Gebäude nicht mehr so warm wird. Und ich habe jetzt inzwischen auch noch auf einem kleinen Nachbargebäude, auf einem flachen Dach, auch noch Solarzellen draufgebracht. Und da habe ich dasselbe erlebt. Also das ist wirklich, wie ich finde, eine sehr gute Geschichte. Man kann ja dann die Energie auch noch nutzen. Durch die Solarthermie erhitzen wir halt das Wasser jetzt über den Sommer und im Winter halt, was noch kommt. Und ansonsten für die PV-Anlage halt den Strom. Also das ist schon, wir finden das sehr gut.
Das heißt, welche Temperaturen hatten Sie jetzt in der letzten Woche bei sich zu Hause?
Ich habe jetzt nicht gemessen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Da will ich mich jetzt auch nicht festlegen, also kühlschranktechnisch nicht. Aber wir haben halt die Fenster, die Jalousien runtergemacht. Wir haben auch Jalousien an den Fenstern. Und dann kommt in der oberen Etage, ja, da sind wir dann bei über 20 Grad. Das ist schon klar, aber früher waren wir da, wenn Hitze war, weitaus höher.
Herr Leutloff, dann danke Ihnen für Ihren Hinweis oder Ihre Erfahrung. Und natürlich muss man an der Stelle wieder sagen, wohl dem, der eben drinnen sitzen kann, drinnen arbeiten kann möglicherweise. Grit Lori aus Rostock, die arbeitet draußen. Sie hat uns nämlich geschrieben, ich bin Gärtnerin und meine Strategien bei Hitze sind früher anfangen mit der Arbeit und dadurch der Nachmittagshitze ausweichen. Unbedingt Hut und helle Klamotten, Herr Dr. Krolewski. Heißt das, wir brauchen vielleicht im Sommer hier auch oder müssten mal über eine Siesta nachdenken?
Ja klar, das ist eine Verhaltensänderung, die ist klug und entspricht Verhalten in südlichen Ländern. Man fängt früh an zu arbeiten, vorwiegend der Landwirtschaft und Gartenbau. Das ist zum Beispiel in Griechenland, in Spanien fängt früh an, also 6 bis 7 Uhr und dann ist um spätestens 11 Uhr Schluss und dann fängt man wieder um 17 Uhr an. Das heißt, der Tagesrhythmus wird angepasst und das ist sinnvoll, weil es dann auch dazu führt, dass man am Arbeitsplatz weniger Hitzestress hat. Kleidung wurde angesprochen, also die sollte hell sein, die sollte die Körperstellen bedecken, sie sollte nicht eng am Körper liegen. Das ist genauso wie mit den Schutzfolien an den Fenstern. Die Luft sollte strömen können und dann also luftige, weite Kleidung, wie sie auch in hitzeerfahrenen Ländern getragen wird. Und ganz wichtig, Kopfbedeckungen. Die sind enorm wichtig. Ich habe bei der Hitzewelle in Köln 2019 gesehen, dass an der Rheinuferstraße viele Leute unterwegs. Ich habe gezählt, unter 2% bei einer Hitzewelle hatten überhaupt eine Kopfbedeckung auf. Und Kleinkinder wurden völlig ohne Kopfschutz und im Kinderwagen durch die Hitze geschoben.
Da ist wahrscheinlich, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, also das Stichwort zumindest, Hitzeschlag ein Thema. Was ist das eigentlich genau, Hitzeschlag?
Ein Hitzschlag ist dazu, dass es mit einer plötzlichen Bewusstlosigkeit einhergeht, nachdem Warnsymptome aufgetreten sind, also zunehmende Übelkeit, starke Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen. Das heißt, sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie können sich kaum auf den Beinen halten. Die Körpertemperatur steigt schnell an, weil sie dann in der Überhitzung kommen und dann tritt im Hitzekollaps tritt Bewusstlosigkeit ein, bei der auch es zum Atemstillstand kommen kann. Das ist also eine schwere Schädigung des Gehirns und erfordert sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Also wichtiger Hinweis eben nochmal, Kopfbedeckung ist an solchen Sommertagen mit extremen Bedingungen auch sehr wichtig. Und über das Trinken haben wir natürlich vorhin auch schon gesprochen. Jetzt ist Frau Hauri aus Stuttgart dran. Guten Tag, Frau Hauri.
Guten Tag.
Wie sind Sie durch die Hitze gekommen der letzten Tage?
Bei uns ist es so, wir wohnen unterm Dach und unterm Flachdach und haben auch eine Wohnung, die sich sehr stark aufheizt und müssen aktiv kühlen. Wir verschatten die Fenster tagsüber mit Jalousien komplett und nachts kühlen wir mit Ventilatoren, pusten wir die kalte Luft rein und zwar mit einer Zeitschaltuhr, sodass wir die von 0 Uhr bis 9 Uhr morgens laufen lassen, damit nur die kalte Luft ins Gebäude geblasen wird. Damit kommen wir auf etwa 25 Grad. Ein anderer Hörer hat diese aktiven Verdunstungsgeräte erwähnt, mit denen haben wir es auch probiert. Da tut man Eiswürfel rein. Das hat nur lokal funktioniert, kurzfristig. Aber insgesamt hat uns der Kühlschrank eben noch die Wohnung aufgeheizt. Deswegen sind wir davon wieder abgekommen.
Aber Sie haben gute Erfahrungen mit diesem temporären Lüften dann zu gewissen Zeiten. Und Frau Galandi-Zabu, Sie haben das ja am Anfang der Sendung auch gesagt. Also man sollte darauf achten, wann man die Luft einmal durch die Wohnung durchpusten lässt. Tagsüber am besten gar nicht erst die Fenster auf, Vorhänge zu und nachts, wenn möglich, die ganze Zeit dann oder zumindest dann, Sie hatten gesagt, glaube ich, so ab 2 Uhr, gut, Wecker wird sich jetzt wahrscheinlich niemand stellen, dann tatsächlich dann für Durchluft sorgen.
Ja, das ist die effektivste Zeit. Aber insgesamt möchte ich eins noch mal sagen. Wir reden jetzt hier darüber, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und ich freue mich über jede Idee und alle Erste-Hilfe-Maßnahmen. Aber insgesamt ist es so, dass wir da wirklich umdenken müssen. Diese Situationen werden öfter kommen. Und wir können auch die nächsten Jahre nutzen, um uns darauf einzustellen. Und wer Möglichkeiten hat, eine Sanierung irgendwo seines Daches zum Beispiel vorzunehmen oder wer Möglichkeit hat, eine Fassadenbegrünung vorzunehmen oder irgendwelche von diesen etwas langfristigeren Maßnahmen, der sollte sie jetzt beginnen. Das wäre eine gute Idee. Also, und auch ein außenliegender Sonnenschutz, eine Diskussion mit seinem Vermieter darüber, wann investiert er oder investiert er da irgendwas rein. Er wird sonst seine Wohnung irgendwann nicht mehr vermieten können. Also es lohnt sich, in den sommerlichen Wärmeschutz auch zu investieren.
Und wir haben ja heute auch gehört, was für massive Probleme es teilweise gibt. Dachgeschosswohnung, das Stichwort ist öfter gefallen. Ja, es bräuchte also mehr Kampagnen, um vielleicht auch das Bewusstsein, natürlich auch bei Vermietern und bei jedem, für diesen Hitzeschutz zu wecken. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben zumindest versucht, ein bisschen dazu beizutragen und ein paar Informationen schon mal weiterzugeben. Vielen Dank an meine Gäste. Vielen Dank an Ralf Krolewski und vielen Dank, Dorothea Galandi-Zabo, dass Sie heute Morgen uns zur Verfügung standen.
Gerne.
Gerne und alles Gute in der Hitze und nach vorne schauen und handeln.
Bewahren Sie einen kühlen Kopf und werden Sie tätig. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie kommen gut durch die nächsten heißen Tage.